Wir sind dran, zu schauen, was Jesus Christus in seinem Leben auf dieser Erde alles gesagt, gemacht, gezeigt hat. Und wir sind jetzt in Situation am Donnerstagabend, bevor er am nächsten Morgen den schrecklichen Tag namens Karfreitag fällt an zu erleben. Bis wir dorthin kommen, geht es aber noch ein paar Wochen. Wir haben noch einiges vor an diesem Vorabend, weil dieser Vorabend hat extrem viele coole Erlebnisse drin. Und vor allem coole Aussagen, wichtige Sachen, die Jesus Christus seinen engsten 11 Männern noch wollte sagen. Über ihn, sein Reich und was wird kommen. Das ist nur im Johannes drin. Johannes 14 bis 17, die vier Kapitel. Genau. Und wir kommen jetzt zu Johannes 14, 1 bis 14, wird das zusammen lesen und ein paar Gedanken aus dem Text mit euch teilen. Wenn du ready bist, dann bin ich auch ready. Ui. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr, darin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Über das werde ich ein paar Sachen mit euch teilen jetzt. Und ja.
Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir müssen uns eine Situation vorstellen, wo Jesus das sagt. Fußwäschung ist vorbei, das letzte Abendmahl ist vorbei. Der Judas ist raus in die dunkle Nacht, hat sich für etwas anderes entschieden. Und jetzt sagt Jesus das noch zu seinen Jüngern. Und es wird immer konzentrierter, die Botschaft jetzt. Weil Jesus weiss, er hat nicht mehr viel Zeit. Aber ich merke, wie er will noch das sagen in den Jüngern, dass sie überhaupt die nächsten 4 Tage überleben. Ich merke, wie er will wirklich sie noch haben. Und dort sagt er, eure Herzen sollen nicht verschrecken. In einer anderen Übersetzung heisst es so, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Und ich habe schon gemerkt, das Herz vom Judas war verwirrt gewesen. Er hat irgendwie die Liebesbotschaften von Jesus nicht richtig verstanden. Er hat sich für etwas anderes entschieden. Er ist überlegt, unsere Herzen lassen sich auch sehr schnell verwirren. Wie schnell ist mein Herz verwirrt? Wie schnell weiss ich nicht mehr, was ich eigentlich wirklich will? Wie schnell gehe ich aus einer Gemeinschaft raus? Bin nicht mehr dabei. Oder wie schnell verstehe ich Gott nicht und wende mich ab von ihm? Und hier sagt Jesus, lasst eure Herzen nicht verwirren. Er ermutigt die Jünger, lasst euch nicht verschrecken. Auch wenn ihr nicht werdet verstehen, was jetzt gerade passiert. Werden sie auch nicht. Jesus weiss, sie werden jetzt gleich morgen vor einem riesigen Fragezeichen stehen. Und darum sagt ihnen, lasst euch nicht verwirren, wenn ihr nicht wisst, was kommt. Jesus wird gekreuzigt, der Tod wird kommen, er wird verfolgt. Plus weiss er, dass ihnen das ja auch wird passieren. denen, die dort hocken, passiert das auch noch ausser dem. Verschreckt nicht. Lasst euch Herz nicht verwirren. Jesus will seine Jünger auf eine harte Zeit vorbereiten hier. Und dann habe ich schon gedacht, ja, was hilft, wenn schwierige Sachen kommen? Das Glauben und das Vertrauen, mein Herz nicht verwirren zu lassen. Von Sachen, die ich jetzt gerade nicht verstehe. Sachen, die mir jetzt gerade nicht logisch sind. Sie werden mir dann vielleicht plötzlich logisch. Bleibe dran mit meinem Glauben an einen liebenden Vater, der mich gerne hat und ich bin sein Kind. Hebe durch. Vertraue auf den Gott. Und ja, Jesus will ihnen hier einfach wie ein neues Leben beibringen. Ich merke, Jesus hat so wenig Zeit. Und ich habe noch gedacht, die Herrlichkeit, das Reich von Gott, erlangt noch einmal auf, wo ich vorbereitet habe. Ich dachte, wie, dort hat so einen riesigen Vorratskasten. Und er nimmt einfach, er weiss, ich kann noch 3 Sachen rausnehmen und die Jünger sagen. Und man hat es plötzlich angefangen aufregen, als der Philippus und der Thomas noch so blöde Fragen gestellt haben. Und sonst hätte Jesus noch mehr können sagen, wenn sie nicht Fragen gestellt hätten. Da wäre vielleicht noch ein Nugget mehr gekommen aus dem Himmel. Aber sie haben ihn noch versäumt mit ihren Fragen. Aber ich glaube, wie Jesus will den Jüngern noch beibringen, auf eine neue Art und Weise zu glauben hier. Und zwar ist Jesus bis jetzt immer da gewesen. Sie haben ihn gesehen, sie haben an ihn geglaubt. Und jetzt wird Jesus gehen und sie müssen weiter glauben. Und er ist nicht mehr da, aber sie werden noch können spüren. Sie werden immer noch mit ihm können laufen. Sie werden immer noch an ihn glauben und sie werden ihn immer noch können lieben. Aber es wird Schwierigkeiten geben. Es wird ein Shiftwechsel kommen. Jesus weiss er und probiert, dass der Jünger einfach mit diesen Worten, die hier kommen, sie darauf vorzubereiten. Und hier will er einfach ihr Herz festmachen. Dass sie können glauben, auch wenn sie ihn nicht mehr sehen.
Ja, das ist genau der Punkt, weil die Formulierung «Euer Herz ist recke nicht» Ausrufezeichen, wenn wir die Punktierung noch ein bisschen genauer anschauen, hat das so eine gewisse Bedeutung, oder? Er hat nach dem zweiten Satz auch wieder ein Ausrufezeichen drin. Das hat für mich auch genau geheißen, es heisst, offensichtlich wird es passieren. Sonst hat er es nicht schon im Voraus gesagt, hey, los, verschreckt nicht, ängstigt nicht, kommt nicht aus der Tür lang. Im Englischen heisst es gut «troubled». Und «troubled» kannst du natürlich extrem vielseitig übersetzen ins Deutsche. Genau das. Schaut, dass euer Herz nicht aus der Tür lang bekommt. Das sagt er ihnen. Warum sagt er das? Weil genau das wird passieren. Und wir haben letztes Mal zuerst durcheinander schon prophetisch verheißen bekommen. Petrus, du wirst mich 3-mal verlügen, bevor der Hahn kräht. Das war für Petrus definitiv keine Diskussion. Und gleich ist sein Herz so erschrocken gewesen nachher, dass ihm passiert. Und er sagt, euer Herz ist recke nicht. Ganz, ganz wichtig. Und er eben genau, das Einzige, glaubt an mich und glaubt an Gott. Und über das redet er dann weiter von dem her.
In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt dort, dass er ein Ziel hat, wenn er zum Vater geht, nämlich die Wohnungen vorzubereiten. Und er will keine Hoffnung wecken, wenn es nicht so wäre. Aber es ist auch wieder schwierig, für, wenn ich euch würde sagen, wir haben eine Wohnung am Sandbachersee parat. Wäre das so viel einfacher für uns zum Glauben, wie die Wohnung im Himmel. Wie sieht das aus, die Wohnung im Himmel, die er parat macht? Aber es ist eine Riesenverheißung, der Satz. Eine Riesenverheißung, dass hier Wohnungen parat gemacht werden. Etwas extrem Tröstliches, wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind. Und immer wieder hat Jesus seine enge Beziehung zu seinem Vater im Himmel betont. Jesus war hier auf dieser Erde getrennt von ihm und doch war er eins mit ihm. Ja. Gesundheit.
Ja, ich bin ziemlich fest an den zwei Versen behangen persönlich. Und aus zwei Elementen. Das ist mal die unglaubliche Verheißung, die wir bekommen. Hey, ich mache im Himmel oben. Wenn wir ein bisschen mehr lesen, nachher, was der da dabei war, wo der war und lieber hat, dass die anderen auch schreibt über den Himmel, der Johannes, dann denke ich, werden wir uns auf einen ultimativen Luxus können freuen, den wir uns hier gar nicht vorstellen können. Und so etwas geht ihr vorbereiten. In einer Stadt, wo die Strassen ausgesehen wie aus Gold wären, alles nur mit Diamanten und Edelsteinen als Fundament. Excuse me. Ist, glaube ich, nicht das, was wir uns heute leisten können hier, hä? Also, ich nicht, und ich glaube, die meisten von euch auch nicht, wenn wir da so frech sind, das so Zeug voraussetzen. Und das sagt, ich mache für euch eine Wohnung parat. Und die Wohnung, die ihr parat macht, ich glaube, die wird uns so etwas von entsprechen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Weil er uns eben wirklich kennt. Und dann spricht er zu ihm, und dann sagt er etwas Ausspannendes. Er sagt dort, wenn es nicht so wäre, hätte ich dir nicht davon erzählt. Und das ist für mich ein mega spannender Satz, der mir vieles darüber aussagt, dass bei weitem nicht alles, was Jesus mit seinen Jüngern diskutiert hat, in der Bibel drin ist. Es gibt noch viel, viel mehr. Und die Diskussion, die da drauf ist, die ist nicht drin. Keiner von den Evangelisten erzählt die. Aber wenn es nicht so wäre, hätte ich es ja nicht gesagt. Ja, wo hättest du gesagt? Ha! Es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt noch viel, viel mehr. Und das hat mich fasziniert, was mich noch viel, viel mehr fasziniert hat. Das ist ja so cool. Ist die Tatsache, sagt, weisst, ich habe einen Platz gemacht für euch. Und was ich fromm will, ist, ich will, dass ihr bei mir seid. Und jetzt wird es aber mega genial. Jesus Christus sagt, Ruth, ich will, dass du bei mir bist. Bei mir? Und das sagt er zu jedem Einzelnen. Ich will, dass du bei mir bist. Hey, ein viel cooleren Ort gibt es einfach nicht. Es gibt keinen besseren Ort. Das ist der schönste Ort, wo du sein kannst, bei der Person, die dich wirklich kennt, wirklich gern hat und für dich alles gemacht hat. Alles. Und er sagt, ich will euch zu mir holen. Ich will, dass ihr dort seid, wo ich bin. Abartige Frage. Unglaubliche Zusage. Jesse, ich will, dass du bei mir bist. Dort, wo ich bin, will ich, dass du auch bist. Und wenn wir ein bisschen etwas gespürt haben, nur ein bisschen etwas gespürt haben von dem, und dann wissen, es ist immer so. Sorry, da bleibt dir einfach nur die komplette Spucke weg für die nächsten 10 Jahre. Ich will, dass ihr bei mir seid, dass ihr dort seid, wo ich bin. Und mit dieser Verheißung fängt er das Gespräch an. Ich denke, absolut sensationell. Es gibt wirklich nichts Besseres. Mein Retter und Freund sagt, mag ich, dass du bei mir bist? Weißt du, was ich sage? Ah, dann nehme ich heute auf. Und zwar jetzt. Das ist ja schon cool, aber das ist 1000-mal besser. Ich bin parat. Zack, bin ich ab, Scotty. Now! Ich muss nicht mit diesen Menschen dealen, ich deal lieber mit dir oder du mit mir. Halleluja! Nicht, dass ich euch nicht gerne, ich habe mega gerne, das wisst ihr. Aber hey, hallo! That's our future! Das ist unsere Zukunft, unsere Verheißung. Merkt ihr ein bisschen etwas, was Jesus Christus sagt da zu seinen Jüngern? Abartig! Und nachher sagt er, und wohin geht, da wisst ihr den Weg. Ein kleiner, spannender Satz, und denke, okay. Ja, eigentlich wüssten sie es ja, weil Jesus hat ihnen 3 Jahre lang gezeigt, wo er hergeht. Was aber spannend und wichtig ist zu wissen, die ganz konkreten Versen, wo er Wortwörter formuliert, ich werde zu meinem Vater zurückkehren, oder dorthin gehen, wo mein Vater ist, die kommen nachher alle im Gespräch am gleichen Abend. Wir haben die schon, sie haben die noch nicht. Die bekommen sie dann noch. Im Gespräch haben wir gesagt, ich werde zurück zu meinem Vater. Das kommt 3 Mal vor, nachher, in mehreren Orten. Die haben aufgeschrieben, natürlich. Und zwar, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Johannes 17, 24, das hohepriestliche Gebet. Absolut gewaltiges Gebet. Kommt bei 4, 5 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen, ist ja noch das Gala zwischen. Das ist der Grund. Okay, genau. Wird kommen. Sie ist das Gebet für uns. Oh. Und das ist so eine, und dann kommt, kann man es aussagen und es sagt. Genau. Und nachher kommen die Sachen, die dich aufgeregt haben, gell? Die haben mich so lustig gemacht. Normalerweise rege ich mich auf so Sachen, denke. Du Nashorn, Gottfried, stutz noch einmal. Und ich dachte, oh, so menschlich. Wir schwachen Menschen, wir checken es einfach nicht. Gell?
Das ist manchmal schon so, wie wir ein breites Brett in unseren Kopf bringen. Ich weiss noch, wenn ich frisch angefangen habe mit Job, ich denke, ich checke das ewig nie. Es ist wie so ein breites Brett, das im Kopf ist. Und manchmal ist es mit dem Reich Gottes auch so. Wir können es nicht erfassen. Wir denken nicht in diesen Dimensionen. Es ist so anders, als wir denken. Und hier sieht man, es ist so schwierig, auch für die Jünger, sehr tröstlich. Auch für die Jünger ist es schwierig, die 3 Jahre jetzt mit Jesus unterwegs waren, die alles haben können fragen, hat man jetzt das Gefühl, Philippus hat keine Ahnung. Also, und wo ich hingehe, da wisst ihr den Weg. Sprich zu ihm, Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Das ist 3 Jahre mit dem Vater unterwegs gewesen. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht so glaubt, doch um der Werke willen. Der Thomas und der Philippus fragen beide, genau, Jesus hat noch so viel zu sagen, aber er beantwortet ihre Fragen. Jesus bereitet die Wohnungen vor und behauptet, sie kennen den Weg. Das finde ich mega interessant. Genau. Also setzt Jesus voraus, dass sie ihn kennen. Jesus behauptet nicht einfach etwas. Theoretisch kennen sie ihn. Praktisch ist etwas anderes. Und Thomas fragt, Herr, wir wissen nicht, woher. Wie sollten wir den Weg wissen? Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg. Und ich merke, wir haben so viele Optionen im Leben, so viele Wege, so viele Stimmen. Und Jesus droht uns zu, dass wir den richtigen Weg finden. Er ist extrem ermutigend gefunden. Ja. Der Jesus hat also etwas in Menschen gelegt, dass er den richtigen Weg finden kann. Sonst würde er das hier nicht sagen. Und wieder, euer Herz soll sich nicht verwirren. Unser Herz und unsere Sinne müssen trainiert sein. Und wir müssen lernen, seine Stimme von anderen Stimmen zu unterscheiden. Wir müssen lernen, seinen Weg zu erkennen, neben 85 anderen Wegen. Und wir müssen immer wieder nach dieser richtigen Richtung suchen und fragen, was sagt die Bibel? Was sagt der Jünger, der seinen Kopf auf den Schoß von Jesus hat? Manchmal sind wir blind und taub und lassen uns verwirren, aber Jesus möchte, dass wir den Weg finden und zu seinen Wohnungen kommen. Eine gute Anleitung für mich, ich liebe diese Stelle, ist der Hebräer 10, 23 bis 25. Echt so eine ganze Anleitung. Hört die wirklich als Anleitung, als Instruktion. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, nicht verwirren, nicht einschüchtern. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Und der Tag naht sich. Viel, viel näher als dann, wo das geschrieben wurde. Nehmen wir das mit. Uns festhalten am Bekenntnis. Nicht wanken, nicht verwirren lassen, sondern weitergehen. Das Bild, das ich noch habe. Amazonas, der Urwald in Brasilien. Ganz am Anfang von dem Urwald ist ein lähmiger Weg. Mit Steinen, nichts Schönes. Und die Einwohner dort, die Eingeborenen, sagen, dieser Weg führt durch den ganzen Urwald durch. Auf diesem Weg kommst du durch das ganze Amazonasgebiet durch. Und du stehst vor dem Weg. Und jetzt fangen die grossen Diskussionen an. Aber einer hat es noch einen, dort hat es noch einen. Ist echt das wahr? Oder ist echt das Diskussionen fangen an? Und die klugen Zweifel fangen an. Wir fangen an zu zweifeln. Was vielleicht auch Sinn macht, weil wir wissen es ja nicht. Und es ist ein dreckiger Weg. Führt er wirklich durch. Und bei dem Diskutieren und bei dem Zweifeln kommen wir aber nicht einen Schritt weiter. Auch wenn die Zweifel noch so gescheit sind, auch wenn die Zweifel noch so begründet werden, wir müssen den Weg wählen. Und Jesus sagt ganz klar hier, Wort Gottes ist klar, es gibt nur einen Weg. Jesus Christus ist der Weg. Und jeder entscheidet selber, ob er diesen Weg will. Es gibt immer Argumente, nicht zu laufen. Es gibt immer Zweifel, es nicht zu machen. Weil es sind nur die Eingeborenen, die vielleicht nicht mal lesen können, die sagen, der Weg führt durch. Willst du denen wirklich vertrauen? Willst du glauben und willst den Weg gehen? Und ich merke, es kommt wirklich auch eine grosse Strömung auf uns zu, das höre ich viel. Ja, einfach eine Religion, man sollte doch eine Religion machen, alle Sachen zusammen, es wollen ja alle Religionen das Gleiche. Und hier ist die Bibel so deutlich. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und es gibt keinen anderen Weg, vergiss es. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht irgendeine andere Religion, nichts. Die Bibel ist ganz klar, werden wir die nicht verwäschen und noch ein paar Sachen dazu einladen. Sehr, sehr gefährlich.
Mega spannender Abschnitt, wo jetzt kommt die Diskussion mit einer Frage und dann kommt eine von den bekanntesten und klarsten Bibelstellen, die den Weg definiert. Und eigentlich ist es etwas, nein, nicht eigentlich, sondern ganz klar ist es etwas, was sie schon gewusst haben. Sie haben gewusst, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Weil die haben einen Hintergrund von, manchmal tausend Jahre Lehre, was heisst, dass der Vater einem Nachkommen von David wird schenken, wo der Weg wird sein zur Rettung und zum Tod des Volkes Israel. Das haben sie gewusst. Auf den haben sie gewartet, das ist ihr Messias, auf den haben sie gewartet. Und Jesus sagt, da bin ich. Und Jesus war nicht. Und genau, und die haben, im Gegensatz zu uns Nashörner, x-tausend Jahre schon Geschichten von. Wir zu uns haben unsere 2000 Jahre viele Geschichten, basierend auf dem, he, übrigens. Wo sagt, das ist der Weg. Und jetzt plötzlich kommen wir auf dir irgendetwas anderes zu erzählen. Excuse. Off base. Einfach nebendurch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Punkt. Das ist der einzige Weg. Und das tun wir nicht korrumpieren. Und er legt hier etwas ganz Entscheidendes vor, wo er auch mit Nikodemus in Johannes 3,16, in Johannes 3 super ausführlich diskutiert, was der Herr parat gemacht hat von dem her, oder? Er sagt, hey, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als durch mich allein.
Ja, der Weg, noch einmal kurz, der Weg startet bei der Entscheidung für Jesus und endet im Himmel in diesen Wohnungen innen. Das ist der Weg. Und wir noch vorhin hat der Christoph da vom Duathlon geredet. Weißt du, ich kann nicht einfach mit meinem Elektrobike gehen und warten, bis die Velofahrer kommen. Dann hänge ich ein, den letzten Kilometer, gebe alles, was ich noch mag, und fahre dann als erstes über die Ziellinie und habe das Gefühl, ich komme jetzt Goldmedaillen über.
Das haben ein paar probiert vor kurzem. Leck, hat das etwas gegeben. Nicht in der grossen Tour, aber in der kleinen Tour. Genau, probiert sich reingeschlichen. Dann haben sie so gruselig vom Rad gerissen, er hat ziemlich viele Pillen gehabt nachher. Was ist gerade passiert? Magst du denn einmal?
Und das probieren wir manchmal. Wir laufen ein bisschen neben dem Reich Gottes her und meinen, das lenkt. Mit dem Elektrobike ein bisschen mitfahren ist nicht der Weg. Der Weg fährt an beim Start, die entscheiden mich für Jesus Christus. Und ich kann aussteigen unterwegs. Der Judas ist ausgestiegen unterwegs. Unser Herz kann sich verwirren unterwegs. Der Weg ist wirklich, das ist wirklich ein Duathlon. Und zwar ein heftiger. Es ist ein langer Marathon, den wir herlegen müssen. Der Weg ist nicht, und wir können nicht einfach nebenher mit dem Elektrobike gehen und meinen, genau, einfach, dass wir es nicht versuchen, meinen, die Wohnung ist reserviert und angeschrieben. Der Weg startet mit der Entscheidung für Jesus und unser Herz und unsere Sinne müssen immer wieder neu justiert werden.
Ja, und Jesus sagt das nicht nur hier, es gibt ein paar andere spannende Bibelstellen, das eine ist auf Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und weiterfinden. Römer 5, Vers 2 steht, durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. In ihm. Hebräer 10, Vers 20. Kurz vor dem Sinn. Der uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Jesus Christus, können Sie das sehen? Genau. Ja, kommt nachher vorher noch, wenn du wüsstest, das sei ja genau. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat. Oder Jesus, wieder Jesus Christus. Einfach Jesus Christus ist der Weg. Jesus Christus ist der Weg zur Rettung. Ich will da kurz vielleicht kleine Klammern auftun. Grosse Diskussion immer, ja, wie sieht es denn aus mit anderen, die nicht gehört haben und so weiter. Spannende Nebeneffekte. Ich will es nicht mit denen machen, das ist für mich so eine müßige Diskussion, weil man das nicht vorstellen kann. Was ist denn mit denen, die vor Jesus Christus waren? Auf dieser Erde. Das ist eine spannende Römerbibelstelle, die ich schnell vorlesen und die kurz erklären. Dort heisst es nachher, das heisst vorher, und wenn ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Lösung, die durch Jesus Christus geschehen ist, Punkt. Römer 3, 24. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf das allein, er allein gerecht sei und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus Christus. Komplizierter Bibelvers. Aber was heisst, er hat prospektiv vorausschauend für all die, die vorher schon geglaubt haben, dass Gott die Rettung ist und den Weg macht, die Sühneopfer Jesu Christi retrospektiv all die angewendet, die sich für das entschieden haben. Sonst wäre der Abraham nicht der Vater vom Glauben. Dann müsste er theoretisch nach Jesus Christus kommen. Aber der Abraham hat geglaubt, dass Gott rettet. Und hat das voll in Anspruch genommen. Wie ist durch Jesus Christus? Aber es hat für einen Abraham und für alle Propheten und alle, die vorher geglaubt haben, keine Rolle gespielt. Die haben einfach geglaubt, Gott rettet mich. Gott schenkt mir neues Leben. Dass das durch Jesus Christus wird sein, das wissen wir jetzt natürlich alle schon. Die anderen haben es nicht gewusst, aber sie haben genau gleich geglaubt, wie wir heute glauben. Dass Gott rettet. Und um das geht's. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, das. Johannes 3,16. Einfach, dass ihr versteht, dass die vorher, da gibt gar keinen Konflikt. Wer glaubt, dass Gott rettet und erlöst, auch wenn er nicht weiß, dass es Jesus Christus ist, glaubt indirekt genau die gleiche Lösung. Dann kommt von Römer 1 und 2, dass man sogar eben in dieser Welt erkennen kann, wer Gott ist. Und wenn du das glaubst und auf das setzt, auch dann wirst du gerettet. Aber nur dann, wenn du glaubst, dass Gott rettet. Und wir, die jetzt alle wissen, dass Jesus Christus ist, wir haben keine Ausrede, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Punkt. Ganz wichtig. Tun wir nicht korrumpieren. Und dann geht es weiter. was mich so fasziniert, ist nachher die unglaubliche Einheit zwischen Jesus und Gott. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen, von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Was? Ich habe ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ja, du hast ihn gesehen. Jesus Christus ist das perfekte Abbild Gottes auf dieser Erde gewesen, in maximal menschlicher Gestalt. Und das hat gewisse nicht checken. Und jetzt kommt so etwas Ausspannendes, wo er sagt, Vers 9, Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Und er sagt, halt, stopp, die kenne ich. Aber du sagst vom Vater. Und dann kommt nachher, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich euch zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Das heisst, alles, was er sagt und alles, was er da hat, Jesus Christus, ist das, was Gott tut. Weil die eins sind. Und dort bin ich nachher wirklich bleiben hängen mit einem anderen spannenden Element, und ich gemerkt habe, ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Problem, wenn es darum geht, und ich glaube, es haben nicht nur die Jünger, sondern auch wir, zu verstehen, ja, was meinst du, wie wir Gott so sehen? Und jetzt werde ich auf ein ganz anderes, interessantes Thema zu reden kommen, wo vielleicht hilft, das Dilemma ein bisschen aufzulösen und uns herausfordert, richtig lernen zu schauen. Wenn ich jetzt einen Bibelabschnitt vorlese, wo mir in diesem Zusammenhang in Sinn kommt, wo ich denke, wo ich vielleicht zuerst irritieren. So hütet euch um eures Lebens willen, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tage, da der Herr mit euch geredete aus dem Feuer auf dem Berge Horeb. Dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder einer Frau, einem Tier auf dem Land, einem Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm unter der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe auch nicht deine Augen auf zum Himmel, dass du die Sonne siehst und den Mond und alle Sterne, dass das Heer, ganze Heer des Himmels, und fallest ab und betest sie an und dienst denen, die der Herr, dein Gott, zugewiesen hat, allen Völkern unter dem ganzen Himmel. Das zweite Gebot heisst, du sollst dir kein Bildnis machen. Die kommen noch nicht raus, das macht nichts. Aber ich sehe nicht so, dass sie nicht rauskommen. Wir als Menschen schauen zuerst mal, was wir sehen. Und anhand vom Sehen fangen wir an zu definieren. Und darum sagt Gott als allererstes, erst eben Gott sagt, macht er kein Bildnis von mir. Warum? Weil du kannst sicher sein, du definierst falsch. Und ich glaube, dort ist der Punkt, wo der Philippus dann sagt, zeig ist der Vater. Der Philippus will mit den Augen sehen. Und ich glaube, das ist ein fundamentales Problem als Menschen. Wir wollen mit den Augen sehen und dann schauen wir am Ziel vorbei. Es geht nicht darum, mit den Augen zu sehen. Mit den Augen definieren wir und schauen wir falsch. Der Mensch sieht, was von außen ist, Gott aber sieht das Herz an. Darum ist der David der Mann nach dem Herzen Gottes und der Saul nicht, obwohl der Saul viel schöner war. Und dort ist für mich eines der entscheidendsten Elemente aufgekommen. Lernen wir richtig schauen. Und für das müssen wir die Augen zutun. Sonst sehen wir nicht richtig. Und wenn wir das lernen, dann fangen wir komplett anders an zu schauen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus immer gezeigt hat. Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr mich anschaut, seht ihr von außen Gott. Du darfst ja gar kein Bildnis machen, excuse. Das ist tödlich übrigens. Nur so ein kleiner Hinweis. Im Alten Testament war es wortwörtlich tödlich. Es ist übrigens heute auch noch wortwörtlich tödlich, aber nicht gerade lieblich, sondern geistlich. Immer noch genau gleich. Hat sich nichts geändert. Aber er sagt, los, ihr habt doch gesehen, wie ich mit euch umgegangen bin. Ihr habt gesehen, wie ich mit euch geredet habe. Ihr habt gesehen, wie ich die Leute willkommen geheißen habe. Ihr habt gesehen, wie ich mit ihnen gehandelt habe. Ihr habt gesehen, wie ich sie wertgeschätzt habe. Wie ich sie geheilt habe, wie ich sie gerettet habe, wie ich sie befreit habe. Das ist Gott! Und jetzt sagst du, zeig mir den Vater. Wir schauen falsch. Und ich möchte, dass wir von heute an wissen, wie wir richtig schauen können. Nach dem Wesen, nach dem Herz, nach der Haltung. Und dann sehen wir Gott. Und das ist das, was er gesagt hat. Lernt richtig schauen. Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Und wenn mir gesehen ist der Vater. Weil so wie ich bin, ist der Vater. Nicht so wie ich aussehe, ist der Vater. Sondern wie ich bin, ist der Vater. Und das ist das, was ich denke, wo fundamentalstens alles anders macht. Weil ich merke, das ist riesig. Das ist riesig. Lerne richtig schauen ohne Augen. Und dann sehe ich den Vater. Und das ist das genau, was ich müssen können, weil, warum? Jesus ist weggegangen. Hat nichts mehr gesehen mit den Augen. Wo ist jetzt Jesus? Kein Jesus mehr da, Fürsten. Wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Ha, da ist er. Wo bist du? Das ist das, was er hier sagt. Und um das geht's. Und mit dem kommen wir in den Himmel. Nicht mit dem Schauen. Das stürchen wir irgendwo durch. Es geht nur mit dem Herz. Und nur mit dem Glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Alles andere funktioniert nicht. Ich habe gemerkt, es hat mich gegriffen. Ganz leicht. Und er fragt, glaubst du? Das heißt, glaubst du an seinem Vater, Peter, Vater in mir? Und er sagt, glaubst du das? Und so sagt er, der glaubt zumindest wegen all dem, was er gesehen hat. Und sie haben viel gesehen. Sie haben mehr gesehen, als wir alle Lehrer sehen können. Da bin ich überzeugt davon hingegen. Trotz der grösseren Weg, noch kommen, die Form von Befreiung und Heilung und Verstehung, die Jesus Christus praktiziert hat. Weil sie alle gesund wurden. Das hat niemand hergebracht. Das weiss ich nicht. Kein Mensch, der sich hier überhaupt gleichsetzt in dem Sinne. Das haben sie alles gesehen. Der glaubt zumindest wegen dem, und das ist wieder Haltung, Handlung, Wesen. Nicht ausgesehen. Der Glaube zumindest wegen dem. So.
Gott weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Auf der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Die Werke der Gläubigen geben Zeugnis davon, ob sie wirklich zu Jesus gehören. Wirklich, das mache ich viel, denke ich, wenn ich mir nicht sicher bin, um etwas zu prüfen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Matthäus 7,16. Schaut, hat jemand Werk? Passiert etwas? Es geht wirklich, unser Glauben soll wirklich nicht auf einer spirituellen Ebene stattfinden. Es nützt niemandem etwas. Und die Leute können extrem gut fromm reden. Und posten. Und. Aber was ist denn
wenn
wirklich
du dran ist, sorry,
in diesen mal. Leben?
Ja, genau. Unbedingt.
Unser Glaube sollte konkret sein. In dem, als irgendwelche Werke rauskommen, irgendwelche als Hoffnung gibt, genau. Dass ermutigt wird, genau. Dass etwas passiert. Bei anderen Menschen. Und dann ist eine riesige Verheißung.
Ja.
Ich merke, du, wenn noch gar nichts, wir alle zusammen, alles addiert, noch nichts erlebt vom Reich Gottes, was möglich wäre. Willst du das noch sehen? Grössere Sachen, als Jesus da hat. Bist du bereit? Bist du dabei? Drückst du dich rein? Wir haben noch lange nicht ausgeschöpft, was möglich ist. Und Jesus ist auf die Erde gekommen. Er ist so geworden wie wir. Und er ist wieder gegangen. Warum? Um uns die Möglichkeit zu geben, so zu werden wie er. Jesus ist auf die Erde gekommen. Ist so geworden wie wir. Um uns die Möglichkeit ist gegangen, und gibt uns die Möglichkeit, so zu werden wie er. Aber ja, wenn ich die Texte lese, denke ich immer, es ist so etwas am Umen bei uns. Mal. So etwas am Umen bei uns. Mal. Und Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben. Stellen wir uns auf das. Ich merke, wenn du heute nicht viel mitnimmst, nimm das mit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und der einzige Weg, der zum Vater führt. Und das müssen wir glauben. Das können wir verwaschen, wir können andere Wege nehmen durch das Amazonasgebiet. Du kannst irgendwo durchlaufen. Du kannst anderes Zeug drin mischen. Du kannst das noch mit mir kochen. Du kannst sagen, ja, aber nicht nur mehr Jesus, ich nehme noch das. Und mir kommt es mir noch darauf an, dass man wirklich lieb ist. Es geht doch wirklich um die Liebe. Und die anderen Religionen meinen es. Koche deine Suppe selber. Aber die Bibel ist klar. Jesus ist der einzige Weg, der zum Vater führt.
Offensichtlich, und es war ja so, tatsächlich nachher, die Männer, die dort waren, alle 11, haben absolut geglaubt. Ganz wichtig, hä? Und die haben kurz vorher eine abartige Verheißung bekommen, die ich letztes Mal vorgelesen. Sie werden auf dem Thron sitzen, zusammen mit Jesus Christus, das Volk Israel richten. Die haben geglaubt, haben ihren Weg gemacht, und zwar richtig fett. Und die haben tatsächlich Sachen erlebt, in den Dimensionen, gegen aussen, wie sie Jesus nicht erlebt hat. Die hat tatsächlich grössere Werke da, als Jesus Christus da hat. In einem Sinn ganz sicher, und zwar, dass es um die geografische Ausdehnung geht, aber hundertprozentig. Der Thomas hat in Indien einiges gemacht. Anders in anderen Orten gewesen. Ist hier nicht drin, aber in anderen Büchern steht das drin, was der Mann gemacht hat, der hier, keine Ahnung, was durchgeht. Keine Ahnung, tut mir leid, sag, wo es durchgeht. Die Indien als Märtyrer gestorben, nachdem er weiss nicht, was für eine Bewegung dort auf da hat. Petrus, das wissen wir auch, da ist hingegen geschrieben, hey, preacht vor weiss nicht, wie viele tausend Leute, 3000 Mann plus Frau und Kinder haben sich für den Herrn entschieden. Hat Jesus Christus nie erlebt. Was er sagt, stimmt. Nicht, dass wir denken, es ist Fakt. Zumindest in der Ausdehnung und der Menge ist es absolut Fakt. Mehr als tote Auferweckung geht nicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dort hat das absolut durch Maximum rausgeholt, der Herr Einenweg auf der Erde. Weiter als das geht nicht mehr. Und tote Beschwörer wollen wir nicht sein, wenn wir nicht die Tote zurückholen. Es kommt nicht ganz gut, das wissen wir. Wenn der eine macht, leck, hat einen ZS eingefahren wegen dem. Machen wir nicht. Darum sage ich, aber die Verheißung, das ist genial, die ist super cool. Und gleich merke ich an dieser Tatsache, dass Jesus uns kommt holen, was er bei uns haben will. Das ist noch viel die grösste Verheißung. Und wenn wir die haben, warum machen wir unsere Finger nicht dreckig für das Reich Gottes? Heieieiei. Wir machen es ja. Aber haben wir es den Mut, noch mehr zu machen? Einfach die Finger dreckig zu machen für das Reich Gottes. Damit wir so Zeug erben
können. Genau. Und gleich, ich bin wirklich in dieser Schwierigkeit drin. Oh, genau wie die Jünger. Die Dimension vom Himmel. Nur ein Bruchteil können zu verstehen hier auf dieser Erde. Zu verstehen, was es heisst, er macht Wohnungen für uns parat. Zu verstehen, was es heisst, wir werden Grösseres tun. Die Jünger haben wirklich geglaubt. Und am nächsten Tag hat es auch bei ihnen ganz anders ausgesehen. Sie haben sich zurückgezogen. Der, der sich nicht zurückgezogen hat, hat Jesus verleugnet. Ey, auch zu merken, ich merke auch, mir zu bewusst sein, wie instabil ich selber bin. Wie instabil der Mensch ist. Und gleich, wieder mit dem Vers am Reber, lassen wir uns einfach festhalten an dem Bekenntnis von der Hoffnung. Und nicht wanken. Immer wieder uns festzumachen dort. Unser Herz nicht verwirren. Einander mutigen. Uns reindrängen. Nicht fernbleiben von den Versammlungen. Sondern einander ermahnen. Und miteinander unterwegs sein. Über Generationen. Spielt keine Rolle. Wir müssen alle einander mitnehmen. Ob jung, ob alt, miteinander unterwegs sein auf dem Weg. Und immer wieder zu fragen, Jesus, sind wir auf deinem Weg? Weil er ist der Weg, Wahrheit und das Leben. Sind wir in dem Leben drin? Oder ist unser Herz verwirrt und sind wir gerade kurz davor, rauszulaufen in die Dunkelheit? Passen wir auf.
Ich denke, ich werde es bewusst ergänzen mit der Verheißung. Das ist das, was er uns wirklich sagt. Schauen wir, dass wir dort bleiben. Und das andere ist, schauen wir, dass wir da denken, was wir für eine Verheißung bekommen, wenn wir drauf bleiben. Dass wir an der ein festhalten. Unglaublich, was der Heiß verspricht. Amen.